Talk mit Thees.
Ich als Ehrenvorsitzender des Deutschen Quizvereins, Vater der deutschen Wettkampfszene des Quizzens, ja, mit meiner ganzen Autorität möchte ich den Duden hier bitte aufrufen dazu, das zu ändern, weil der Plural von Quiz muss ja wohl Quizze sein.
Das Gute ist, ich höre dir zu.
Ja, das ist sehr gut. Hör doch zu, was ich denke, ja. Ich bin nun nicht der musikalisch praktisch begabteste Mensch. Und das hat damals schon für Probleme gesorgt, den richtigen Ton im wahrsten Sinne des Wortes zu treffen. Und daher fiel mir das Lesen immer ein Stück leichter.
Hallo, mein Name ist Christian Thees und ich liebe natürlich Gespräche, die so eine Art Ping-Pong sind. Und weil das so einen Spaß gemacht hat beim ersten Mal, habe ich mit dem Profi-Quizzer Sebastian Klussmann ein halbes Jahr nach unserem ersten Treffen in Berlin gleich nochmal eingeladen. Es hatte sich nach dem ersten Mal ein bisschen angefühlt wie unfinished business. Außerdem hatte er seine Augentropfen noch bei mir stehen lasen. Er hatte sich ja kurz zuvor die Augen lasern lassen, was erstmal ungewohnt war für die ZuschauerInnen, von gefragt gejagt, den Jäger ohne Brille zu sehen. Sebastian ist ja bekannt für seine schrillen Hemden. Und da wir uns jetzt ein paar Tage vor Ostern getroffen haben, hatte ich ihn gefragt, ob er nicht irgendein Hemd mit Ostermotiv hat. Er wollte mal gucken und schrieb dann aber eine Stunde vorher, wird wohl heute nichts mit fancy Kleidung. Ich bin noch unterwegs und komme wohl direkt. Und dann passierte es, dass ich Sebastian Klussmann zum allerersten Mal in ganz normalen Klamotten erlebt habe. Leute, das war ein krasses Erlebnis. Wie auch beim ersten Mal war es ein großer Spaß und natürlich total interessant. Und ich schwöre, nach diesem Treffen seid ihr wieder ein bisschen schlauer. Viel Spaß.
Ein Podcast von SWR3.
Guten Tag.
Guten Tag. Ja, ich freue mich.
Professioneller Quizzer, Autor, Redner, Experte für Allgemeinwissen. Wenn wir jetzt bei so einer amerikanischen Talkshow wären, ja, dann würden wir sagen sowas, hey, our good old friend Sebastian Klussmann is back. Welcome, welcome.
Ja, so ungefähr würde das klingen, wobei die immer Clubmann draus machen. Ne? Deswegen habe ich aus meinem SZ auch ein SS gemacht, weil die Amerikaner eben daraus ein B machten. Das gefiel mir nicht ganz so gut.
Ach, die machen aus dem scharfen S oder SZ. Ich bin mit dem Wort SZ aufgewachsen, nicht scharfes S. Mhm. Ich weiß nicht, wie das bei dir war.
Ich nenne das durchaus SZ, aber ich kenne auch die andere Bezeichnung. Meine Mutter legt da großen Wert drauf, dass wir mit SZ geschrieben werden. So steht es auch bei mir im Pass. Und immer, wenn ich dann irgendwo in China einreisen möchte, ja, dann könnte es auch immer ein Problem darstellen, weil die den Buchstaben womöglich auch nicht so gut kennen.
Aber was ist das Problem bei der Einreise in China?
Naja, wenn dort ein SZ und irgendwo ist SS angegeben, dann ist das ein Unterschied. Also so offen in meinem Personalausweis steht dann, oder im Reisepass steht etwas anderes. Und dann muss das erstmal verglichen werden und dann dauert das möglicherweise etwas länger.
Ja, dann kannst du ihnen ja schön was über die deutsche Rechtschreibreform erzählen, oder?
Ja, ja, ich bin auch da wieder im Auftrag.
Könntest du das auf Chinesisch über die deutsche Rechtschreibreform referieren?
Also vor 10 Jahren hätte ich das problemlos gekonnt. Mittlerweile ist es doch recht stark eingeschlafen und ich brauche zumindest auch meine Zeit, um einen guten Smalltalk noch hinzukriegen. Also das kann ich nicht aus dem Stand. Chinesisch-Japanisch ist nicht mehr auf dem Level. Liegt auch daran, dass ich seit 5 Jahren nicht mehr nutze.
Ja, 5 Jahre sind
das
dann...
Das ist eine andere Sprache als Englisch, wo man einfach so schön switchen kann. Die muss man wirklich pflegen, diese Sprachen. Ein sehr guter Kumpel von mir hat gerade so einen Japanisch-Test gemacht, JPL. Die zweithöchste Stufe, und da hat er jeden Morgen 1,5 Stunden gelernt extra für, und er hat über ein Jahr seines Lebens auch in Japan verbracht, im Gegensatz zu mir. Insofern ist das wesentlich voraussetzungsvoller als so unsere romanischen Sprachen oder germanischen Sprachen.
Aber diese Zeichen sind faszinierend, oder? Die sind einfach ästhetisch auch schön.
Nein, wunderbar. Und ich mache mir manchmal durchaus noch den Spaß, mal eine Zeitung reinzugucken und welche Zeichen ich noch kenne. Das klappt wesentlich besser als das Sprechen, weil das Tonale ist die große Herausforderung. Und ich bin nun nicht der musikalisch praktisch begabteste Mensch. Und das hat damals schon für Probleme gesorgt, den richtigen Ton im wahrsten Sinne des Wortes zu treffen. Und daher fiel mir das Lesen immer ein Stück leichter.
Ich liebe ja witzigerweise die arabischen Schriftzeichen. Das ist ein Also wir hatten dann Freunde dann aus Syrien, die dann irgendwann mal rüberkamen. Also da waren sie noch keine Freunde, die wurden sie später. Und dann hab ich einfach so ein paar Sachen einfach mir antrainiert, ein paar Sachen gelernt, um denen auch mal zu zeigen, ich interessiere mich für eure Sprache. Mhm. Und habe so ein bisschen alle Buchstaben gelernt.
Ja, das K ist wunderschön, ne? Also das ist ein bisschen ähnlich wie unser K tatsächlich, das, so geschwungen. Also man muss es ja von rechts zu lesen.
Von rechts nach links schreiben.
Versuche mir vorzustellen, wie der Name so im Prinzip auf Arabisch.
Und das ist so schön, das hat so etwas Beruhigendes, und weil so viel geschwungen wird.
Ja,
bei uns wird nicht so viel geschwungen. Und hier wird mehr geschwungen. Und da kann man so richtig so dieses I oder dieses, man nennt das ja auch das kleine Entchen, die nennen diesen Buchstaben immer Ente.
Ja.
Den nennen sie immer I. Und der ist hinten auch. Und dann kannst du mit diesem wunderbaren Bogen, diesen Schwanz machen.
Oder dieses B, ne, hat auch so ein, oder das Al, ne, also das A. Ja, ich hab mal Arabischkurs gemacht vor, es ist auch schon mittlerweile 15 Jahre her.
Also
oder so
vor
auch
2015.
Ja. Und ich weiß noch, als ich das erste Mal so ein Erfolgserlebnis hatte. Ja. Bei mir in Steglitz in der Schlossstraße gab es eben so einen Falafelladen und der hieß Ali Baba. Ja. Und da habe ich dieses Baba lesen können und dachte, oh, toll, toll.
Oder?
Ja. Also nee, es ist eine sehr schöne Sprache zum Lesen. Mhm. Ein bisschen hart, wenn man sie erstmals hört.
So wie Deutsch halt auch.
Ja, da gibt es gewisse Gemeinsamkeiten. Da ist das Persisch ein Stück schöner. Ne? Ich war mal im Iran und habe dann mich da so ein bisschen in die persische Sprache verliebt. Gibt natürlich auch so gewisse Gemeinsamkeiten, wenn man so in Indogermanische zurückgeht. So Tochter, ja, das Wort für Tochter.
Ah, Tochter.
Ja, genau.
Ich will, hör mal, ich habe bei dir geklingelt. Oder, aber nein, ich war Tochter.
Oder es gibt so einen schönen Nabashit. Ja, das heißt, sei nicht müde, und das ist im Prinzip so, danke für deine Bemühungen oder so, sagt man da überall. Also wenn man so eine Sache lernen möchte, bevor man mal wie in ein persischsprachiges Land, dann kann man mal nach Tadschikistan, die haben so eine ähnliche Sprache, Tadschikistan ist auch so wie Farsi, Khastan Nabashit.
Okay. Aber so schön klingt das ja nicht, das Deutsche auch. Ne? Also muss man immer wieder feststellen. Deswegen verstehe ich auch, wenn die Italiener uns nachmachen, dass ich da wirklich die Fritz.
Ja, ja, kommen Sie. Das sind die tollen Sachen, die viral gehen in den sozialen Medien. Und es ist faszinierend, wie einige da quasi mittlerweile so das professionalisiert haben, Sprachen nachzumachen und natürlich auch unsere anderen Eigenheiten. Ja, ich finde es schwierig, immer ein bisschen so objektiv an die Sache zu gehen für jemanden, der damit ja aufgewachsen ist.
Ah, ja, klar, ja? Wir erkennen nicht, wie hässlich unsere Sprache ist.
Nein, aber es ist trotzdem eine fantastische Sprache, weil man eben so viel damit machen kann. Man kann so viele neue Worte generieren. Also Deutsch ist ja sehr, sehr vielseitig. Also ich kann viel miteinander verknüpfen und habe insofern auch rein vom Vokabular her eine sehr reichhaltige Sprache, die abwechslungsreich ist.
Neulich hat mir noch einer gesagt, im Deutschen könne man eben nichts mehr Neues schaffen. Das sind alles Lehnwörter, das sind alles Anglizismen. Aber im Deutschen entsteht eigentlich nichts mehr Neues.
Also genau das Gegenteil, Deutsches. Würde ich, wer hat denn das behauptet?
Stefan Werra, der Körpersprecher. Kennst du ihn?
Nein.
Also Körpersprachexperte.
Aha.
Der analysiert doch immer Menschen im Fernsehen und Politiker und so. Und und er hat gesagt, im Deutschen entsteht halt nichts mehr.
Das sehe ich aber anders.
Na, was ist denn neues deutsches Wort zum Beispiel?
Ach, ich kann da dauernd irgendwas, daher haben wir doch so lange Donaudampfschifffahrtsgesellschaft.
Ja, aber also das sind ja nur Zusammensetzungen.
Ja, aber genau das kann ich ja neu kreieren.
Okay.
Natürlich habe ich Lehnwörter, aber die habe ich natürlich im Englischen auch. Ein Großteil der englischen Sprache besteht aus französischen Lehnwörtern. Das ist, glaube ich, ganz normal. Und das bereichert ja die Sprache. Das ist das Tolle am Englischen, dass im Prinzip das Englische als Lingua Franca der Welt im Prinzip sich immer bedient aus allen anderen Sprachen etwas übernimmt. Also Englisch hat per se schon mal mehr Vokabeln, aber wir können mehr kreieren.
Wir sind ja so präzise, wir Deutschen, mit allem, was wir machen. Wir sind ja so präzise. Das Deutsche ist ja so genau, heißt es immer.
Ja, ob das immer so genau denn auch verwendet wird, ist eine andere Sache, nicht wahr?
Alright, Sebastian. Sebastian Klossmann.
Sebastian ist ein toller Name. Er erinnert mich immer an Eiskalte Engel. Kennst du den Film noch?
Ja, aber Moment mal, Eiskalte Engel.
Mit Sarah Michelle Gellar und Ryan Phillippe.
Okay.
Und die Hauptfigur hieß da Sebastian. Richtig cooler Typ.
Sebastian. Ich dachte, du denkst jetzt an Belle and Sebastian, diese Band.
Die gibt's ja auch, ja.
Auch hübscher Name, Belle and Sebastian, die Schöne und das Biest. The Belle and Sebastian, die Schöne und das Biest.
Einer meiner Kollegen in England heißt ja Mr. Beast. Nee, The Beast, so rum. Mr. Beast ist jemand, den man kennen muss.
So ein YouTuber halt.
Ja, richtig.
Der taucht auch auf in deinem Buch.
Im Prinzip bin ich ja jetzt in der Position, wo ich derjenige bin, der sagen darf, was man wissen muss. Und Mr. Beast gehört dazu. dazu. Und ich finde es toll, dass du ihn gemerkt hast, wenn du ihn vorher noch nicht kanntest.
Weil ich das kannte ihn vorher nicht.
Super. Und schon mal reingeguckt bei YouTube?
Nee, dafür fand ich die Zeit nicht. Der macht aber so kleine Challenges und so blöde Sachen. Ne?
Der macht blöde Sachen, aber der macht auch ganz tolle Sachen, so Philanthropic Stunts, wo er einfach mal irgendwie Autos verschenkt, Häuser verschenkt an Menschen, die auch bedürftig sind, 1 Million Bäume pflanzt. Also bekannt geworden ist er dadurch, dass er eben vor bis 100.000 gezählt hat. Ja, also saß dort stundenlang vom PC und hat sich dabei gestreamt. Und mittlerweile hat er einfach oder postet er Videos, die im Durchschnitt über 100 Millionen Aufrufe haben. Das muss man sich mal vorstellen. Also ich bin in einer der meistgesehenen Fernsehsendungen Deutschlands und wir freuen uns jeden Tag über 2,5 bis 3 Millionen Zuschauer. Das ist der absolute Wahnsinn. Und er erreicht mit so einem Video 100 Millionen. Globaler Star. Nichtsdestotrotz würde ich behaupten, dass der Großteil der Deutschen von ihm noch nie gehört hat.
Ja, ich auch nicht.
Ja. Das wollte ich unter anderem dort, diese Bandbreite und diese Person wollte ich eben auch aufnehmen, weil ich glaube, das ist Allgemeinbildung, auch wenn viele diese Person noch nicht kennen.
Ja.
Aber der schafft wirklich es, unterhaltsame Videos zu produzieren mit höheren Budgets als viele Fernsehsender. Ne?
Ich kenne dafür Fresh Torge.
Ja, das ist natürlich auch so ein neuer Star.
Was heißt neu? Er war einer der allerersten, die überhaupt YouTube und sowas gemacht haben in Deutschland.
Absoluter Pionier. Stimmt. Furchtbar unterhaltsam. Aber trotzdem würde ich behaupten, dass Oma Hilde den vielleicht noch nicht kennt, wenn ihre Enkel sie noch nicht darüber aufgeklärt haben und die es gemeinsam gucken. Das schaffen wir noch mit dem Fernsehen. Das ist übrigens eines der schönsten Komplimente, die ich immer kriege, wenn ich nach Veranstaltungen oder wenn mir das eben auf den sozialen Medien geschrieben wird, dass hier das Generationen zusammenführt. Und so ähnlich wie ich es auch gemacht habe, man zusammen mit den Großeltern eben Fernsehen guckt.
Stimmt. Und dann kennt Oma auch bald Fresh Torge. Vielleicht kommt das als Frage. Ihr seid am Aufzeichnen gerade wieder, ne? Aktuell.
Ja, ja.
Gefragt, gejagt. Du bist ja einer der Jäger. Aber ausgestrahlt wird dann erst im Juni.
Ich glaube sogar Mai. Das genaue Datum weiß ich leider nicht. Aber wir haben schon so 20 Folgen im Kasten. Werden, ich vermute mal, so um die 90, 100 haben. So genau weiß ich noch nicht. Vielleicht wird noch intern geguckt, wie wir machen dürfen. Ist ja ein interessantes Jahr mit Fußball-EM und Olympischen Spielen. Also ist jetzt leider dann eben nicht jeden Tag, sondern dann, wenn halt im ZDF gerade Sport läuft, sind wir wieder dran. So.
Ja, deswegen, ja. Ja, wir haben ja erst vor einem halben Jahr haben wir miteinander geschnackt, als Teil 1 kam von deiner Wissensenzyklopädie.
Ja.
Fast alles, was Sie wissen müssen.
Dazu muss ich aber sagen, Enzyklopädie, da muss man ein bisschen aufpassen.
Ich wusste eigentlich in dem Augenblick, wo ich es ausgesprochen habe, wusste ich, es ist wirklich nicht eine Enzyklopädie. Denn eine Enzyklopädie ist ja wirklich zum Nachschlagen nach Stichworten. Ne?
Genau.
Das ist hier nicht.
Also hier kann man zwar auch mal ein bisschen stöbern und schmökern etc., aber ganz wichtig ist mir, dass es keine reine Faktensammlung ist, nicht wahr?
Aber es ist ein Wissenskanon.
Ja, es ist ein
Wissenskanon.
Es ist der Klussmann, habe ich gehört.
Der Klussmann. Letztes Mal hatte ich nämlich noch einen schönen Begriff dafür gefunden. Der gefiel dir auch ganz toll. Ich kann mich nur nicht mehr daran erinnern, was ich gesagt habe.
Ich weiß jetzt auch nicht mehr, worauf du anspielst.
In den Podcast.
Ist ja hörenswert. Ja.
Der große oder der kleine Klussmann. Das ist, zwei Bände ist der kleine Klussmann. Für den großen Klussmann mit 20 fetten Bänden ist ja noch ein kleines bisschen Zeit.
Jetzt bringst du mich auf Ideen, aber weißt du, diese beiden Bücher haben mein Sozialleben letztes Jahr so beeinträchtigt, dass ich erstmal eine Pause brauche vom Bücherschreiben.
Ja, aber du musst dann über Wikipedia abschreiben.
Ja,
jetzt stell dich da nicht so an.
Nein, tatsächlich ist es so, dass ich Wikipedia einmal durchgelesen habe. Dann müssen alle Leser, Leserinnen das nicht machen. Und habe das Interessanteste rausgesucht und habe es noch verbessert. Nein, muss ich sagen, stehe ich ein bisschen auf Kriegsfuß mit Wikipedia. Ist zwar natürlich auch eine Quelle für mich, aber Wikipedia ist in vielerlei Hinsicht viel zu lang, viel zu umfangreich. Wenn ich mal irgendwo in einer Stadt bin, gehe in den Dom, dann ist da jede Orgelpfeife aufgeführt.
Ja, aber du bist doch der, der jede Orgelpfeife interessiert.
Nein, im Gegensatz zu allen anderen. Nicht jede. Ja, ich bin ja nicht, sagen wir mal, der in Anführungszeichen Autist, da muss man mit dem Griff immer aufpassen, aber nicht der Kim Peek wie Rain Man, der durchgeht und einfach alles aufsagt, sondern ich unterscheide. Also für mich ist Relevanz sehr wichtig und mich muss es interessieren. Und da ist Wikipedia mittlerweile einfach viel zu umfangreich. Also wir leben ja in inflationären Zeiten und es gibt einfach zu allem möglichen Artikel. Ja, jeder Viertliga-Fußballspieler kriegt einen Artikel jetzt. Ja, da gibt es sicherlich auch ganz bedeutende dabei, aber es ist viel zu aufgebauscht. Insofern habe ich mal das Wichtigste rausgenommen und vor allem ist Wikipedia auch nicht spannend geschrieben. Nicht wahr? Also ja, eine Enzyklopädie muss ja auch nicht so sein, aber mir war es halt wichtig, dass ich das durchaus so ansprechend schreibe, dass es Spaß macht beim Lesen, so viel Spaß, wie es auch beim Schreiben gemacht hat.
Mittlerweile habe ich mich daran gewöhnt, dass du keine Brille mehr hast.
Ich auch.
Als du letztes Mal da warst, hattest du gerade die Laser-OP, liefen gerade so die ersten Folgen an, kurz darauf ohne Brille. Sehr ungewohnt. Wobei zu so einem Menschen, der so viel weiß und auch so clever ist, ich finde, da gehört eine Brille zu. Ich finde, du solltest dir wieder eine mit Fensterglas solltest du aufsetzen.
Wieso ist es denn so, dass es dazu gehört bei Menschen, die schlau sind oder schlau wirken? Weil, ich meine, muss man denn dem Klischee mal entsprechen?
Wo kommt denn das her, das Klischee?
Wo kommt das her? Ja, weiß ich nicht.
Das ist doch interessant.
Muss ja auch nicht so sein. Ne? Also ich meine, das ist ja ähnlich wie, schlaue Menschen sind nicht sportlich, schlaue Menschen sind vielleicht auch nicht so lustig oder so. Die besten Komiker sind verdammt smart. Ja, also insofern nicht unbedingt die Erfolgreichsten, die sind nicht smart, aber manchmal bedingt sich das durchaus. Nee, also ich fühle mich sehr, sehr wohl so ohne Brille. Ja, das ist schon etwas, was mein Leben sehr vereinfacht hat. Und es gibt durchaus immer mal Leute, die auf mich zukommen und sagen, Mensch, aber ohne Brille hast du besser ausgesehen.
Ja. Ohne Brille?
Ja, ohne. Mit Brille.
Mit Brille, wollte ich gerade sagen. Ja, das Gute ist, ich höre dir zu.
Ja, das ist sehr gut. Hör doch zu, was ich denke, ja. Ja, ne, mit Brille. Und aber gut, so sind Geschmäcker unterschiedlich. Ja. Ich bin ganz froh, dass ich es gemacht habe.
Wir sind ja in Berlin hier wieder, deine Heimatstadt. Mhm. Ich sitze auch heute in dem gleichen Büro im Gebäude, in dem ich damals saß, als du hier warst, und du riefst mich 10 Minuten später an und hattest deine Augentropfen vergessen im Büro. Und soll ich dir was sagen? Die Augentropfen stehen da immer noch.
Nein.
Und falls du welche hast, ich habe sie dir mit runtergebracht.
Hier. Großartig, toll, dass du mich daran erinnert hast. Ja,
die liegen da. Die liegen da vor mir. Seit 6 Monaten gucke ich auf die Augentropfen. Und es ist ja schön, dass du wieder reingeguckt hast.
Sind noch haltbar, wunderbar.
Aber was willst du mehr? Hey mal, es ist ja Ostern. Es kommt ja Ostern. Was hast du für Erinnerungen an Ostern? Also als kleiner Junge?
Also ich bin leidenschaftlicher Eiersammler. Ja, meine Großeltern und meine Mutter haben sich immer viel Mühe gegeben, diese Eier zu verstecken.
Mhm. Im Garten oder wo
war das? Im Garten, wir haben so einen Schrebergarten.
Ja, wo war das auch damals? Schon Steglitz auch? Nein.
Es ist Schöneberg. Ich bin in Schöneberg groß geworden und der Schrebergarten ist immer noch der, in dem ich eben auch aufgewachsen bin. Und da haben sie dann wirklich alle möglichen Verstecke schon im Prinzip gefunden und genutzt und dann natürlich zu Hause auch. Und ich kann gestehen, dass ist so die eine Sache, die ich von meiner Mutter weiterhin einfordere. Sie soll auch bitte Schokoeier verstecken. Und das machen wir bis heute.
Nein.
Doch. Ich habe so eine große Freude dran. Und meine Mutter ist es auch lustig.
Aber sind noch ein paar Alibi-Neffen oder sowas mit dabei?
Die brauche ich nicht. Ich finde auch so. Ich meine, das gehört irgendwie dazu in meiner Familie. Und ich fordere das für mich ein. Und ich habe wirklich großen Spaß daran. Und es ist manchmal so, dass ich dann beim Zielen vielleicht mich auch verzähle und dann kann es durchaus mal sein, dass ein paar Monate später das eine Osterei wieder auftaucht. Es ist mal passiert.
Aber das haben doch alle.
Ja.
Oder man setzt sich aufs Sofa und plötzlich wird es weich unten drunter und dann ist dann ein Ei in die Ritze gefallen und etwas finden, was man vor Jahren versteckt hat, ist doch eigentlich das Schönste, was es gibt, oder?
So unerhoffte Freude, ne? Wenn zumindest das noch essbar ist und noch nicht irgendwie in die Couch eingesunken ist.
Die größte Ostereiersuche fand im Jahre 2007 statt. Wo war das?
Quo vadis? Wo hätte ich denn hingehen müssen, um da mitzumachen?
Florida.
War ich. Ja, Florida. Ja, klar.
Wie viele Kinder haben über 500.000 Ostereier gesucht? Ich hätte gedacht, dass du das weißt.
Ja, wieso sollte ich denn das wissen?
Weil du alles weißt. In meiner Welt weißt du alles.
Das kommt nicht vor in fast alles, was sie wissen müssen, weil das ist trivial. Aber ein interessanter Fakt.
Ja gut, aber also gefragt, möchte ich, gejagt
also,
oder auch.
Jetzt ist so ein bisschen die Frage. Jetzt ist so ein bisschen die Frage, möchte man im Prinzip jedem Kind ein Erfolgserlebnis bescheren, ja, damit auch jedes auch ein Osterei bekommt? Ja. Oder möchte man das wirklich zum Wettbewerb machen? Ja. Ich weiß es nicht, aber wäre doch schade, wenn die nicht alle irgendwie ein Osterei bekommen. Aber 500.000 Kinder ist eine Menge. Also ich glaube, ich habe ja auch immer ganz gern so 20, 30 Schoko-Ostereier dabei. Also sagen wir mal, es sind jetzt irgendwie so 50.000 Kinder.
Nee, es waren 9.753 Kinder.
Oh, die haben ja echt...
Eine halbe Million Ostereier.
Wahnsinn!
Es waren genau 501.000 Ostereier. Ich frage mich, woher diese 501.000 kamen. Hm. Vielleicht gesponsert von einer Jeansmarke oder sowas.
Ja, das ist möglich.
Aber warum 501.000? Ich hätte gedacht, du hast einen Ansatz.
Du hast aber
501.000 Eier. Warum dieses 1.000? Was soll das?
Was soll das? Ja, das sind die Formen. Das ist so wie bei Druckereien, ne? Oder wie bei Büchern. Da kann man auch nur eine gewisse Anzahl an Seiten haben. Ja, da ist man nicht ganz frei. Und so ähnlich ist das bei der Schokoproduktion natürlich auch. Das muss man mitbedenken. Ja? Das ist so, da kann man nicht einfach sagen, ich möchte eine beliebige Zahl an Schokoeiern produzieren, sondern eine vorherfertige Form. Das ist die Vielzahl der Folge 501.000. Das Schöne ist, wenn ich sowas erzähle, dann glauben mir das auch immer alle, ja.
Die längsten Ohren eines Kaninchens.
Ja, die sind sehr lang.
Wie lange?
Die habe ich ein bisschen länger gemacht beim 18. Das sind natürlich so 57 Zentimeter.
Es sind 79 Zentimeter.
Oh, dann haben sie noch ein anderes Kaninchen gefunden.
Also dieses ist ein englisches Widderkaninchen.
Ja, das sind die mit den längsten Ohren.
Und es heißt Nippers Geronimo.
Okay, den Geronimo.
Und das Geile ist, demnächst wird irgendwo eine Quizfrage kommen und du wirst an diesen Augenblick denken und wirst dankbar sein, dass wir darüber gesprochen haben.
Ich bin gewappnet für diese Fragen. Ja. Oder wenn ich mal wieder zu den Kollegen von Beweis dann sowas gehe, ja.
Stimmt.
Ja, die machen so eine Sachen immer. Da bin ich übrigens bisher dreimal gewesen und dreimal habe ich verloren.
Mit wem warst du zusammen? Mit Elton oder mit
Hoeker? Sowohl als auch. Ja. Also ich muss noch mal hin.
Okay. Einfacher ist natürlich, dass die Ohren einer Henne verraten, welche Farbe die Eier haben.
Ja.
Das finde ich irgendwie ganz faszinierend. Wie funktioniert das eigentlich?
Habe ich einen Telefonjoker? Meine Kostümbildnerin Ela bei Gefragt gejagt, die hat nämlich so mal zu Hause.
Die hat so Ohrläppchen.
Nein. Die hat immer frisch morgens so Eier. So, ne? Das ist ganz toll. Und die haben auch alle einen Namen und die könnte ich jetzt fragen. Die wüsste das bestimmt. Die werde ich beim nächsten Mal fragen und du kannst mir schon mal vorher erzählen. Dann kann ich vielleicht auftrumpfen.
Das ist auf jeden Fall spannend. So, und dann ist aber auch wirklich noch ganz toll. Also es gibt nur diesen einen Tag, an dem man über sowas sprechen kann.
Ja. Ach, weich.
In der Schweiz zum Beispiel, da hat der Kuckuck die Eier gebracht.
Die sind sowieso ein bisschen anders dort, ne?
Ja, oder?
Ich war kürzlich zum ersten Mal in der Schweiz, ne?
Du warst in der Schweiz?
Ja, erstmalig, ne? Und das war schon ein kleiner Schock.
Hast du aber Konto erstmal ausgeräumt hier in Berlin, also in Taschen gestopft, damit du da einmal zum McDonald's gehen kannst, ne?
Also ich habe mein Geld dagelassen, aber nicht so wie andere. Ich habe es halt ausgegeben, um zu überleben, ne?
Das ist nicht auf der Bank. Warum ist das so? Warum hat die Schweiz dieses Privileg, dass es so teuer sein darf? Und dafür dürfen die Schweizer auf deutscher Seite einkaufen dann und dann kriegen sie noch die Mehrwertsteuer erstattet. Auch das noch. Und du denkst, wo ist die Gerechtigkeit dieser Welt? Was soll das? Warum ist das so teuer? Warum kostet ein Kaffee an der Autobahn 8 Euro umgerechnet?
Tja.
Das macht doch gar keinen Sinn. Man kriegt ja nichts für sein Geld. Wie kann so ein Land überleben?
Aber ich meine, das ist Angebot und Nachfrage. Ne? Also das kann man wirklich einfach erklären.
Aber hat das nicht wirklich?
Kaffee kriege ich ja in... Naja, ich schau mal, Deutschland wird auch anders betrachtet, wenn ich jetzt irgendwie aus Moldawien nach Deutschland komme, ist auch alles wesentlich teurer. Also alles eine Frage der Perspektive. Ich war letztes Jahr im Senegal und in Gambia, da sind einige Dinge auch so viel günstiger als bei uns. Nicht alles, ne, weil viel auch importiert werden muss. Aber das ist letztendlich ja normale wirtschaftliche...
Aber machst du es dir da nicht zu einfach? Weil die kriegen zum Beispiel für ihr Geld bei uns in Deutschland viel, viel mehr, als wir selber das bekommen. Und das hat wiederum nichts mit Angebot und Nachfrage zu tun. Ich finde, das ist ungerecht. Nee, es macht doch keinen Sinn.
Ich muss das ja nicht immer aus der Gerechtigkeitsperspektive schauen.
Nein,
ne?
aber die Welt gerät aus den Fugen, wenn ein Teller Spaghetti 23 Euro kostet mit Tomatensauce.
Ja, aber die Lohnkosten sind in der Schweiz ja auch wesentlich höher. Das musst du ja mit einbeziehen. Ja, Transportkosten. Ich weiß nicht, wie es bei der Energie aussieht, aber wenn alles eben teurer ist, dann musst du es auch anbieten, ja.
Ja, ich sehe schon, mit dir kann ich nicht darüber haten. Mit dir kann man ja gar nicht haten über die Schweiz, die so wahnsinnig schön ist. Die Schweiz ist wirklich toll. Irres Land. Also wirklich toll. Ich kann mir immer nur leisten, durchzufahren. Also nach Italien und dann wird wieder alles ganz normal. Besser ist dagegen Frankreich. Und weißt du, in Frankreich, wer da die Ostereier bringt? Das ist überhaupt das Abgefahrenste.
Auch ein Tier?
Oder nee. Nee. Die Kirchturmglocke. Wo auch immer die Eier.
Überall oder?
Die Eier. Okay. Ich habe nur gefunden, dass in Frankreich, dass da zum Beispiel, also wahrscheinlich gibt es auch noch andere, vielleicht auch Tiere, aber die Kirchturmglocke, also einigen Kindern wird verkauft, die Kirchturmglocke.
Wie? Die fallen da denn raus aus der Glocke oder was?
Frag die Franzosen. Also habe ich einen Telefonjoker?
Das mache ich beim nächsten Mal, ja. Das ist ja kurios.
Und in Schweden gibt es den Osterhahn.
Ja.
Und ich finde, und das macht Sinn. Die Schweden machen wieder vorne und hinten Sinn. Ein Hahn, natürlich ein Hahn bringt. Obwohl ein Hahn legt keine Eier. Doch, legt ein Hahn Eier? Nein.
Nein.
Aber bei Uhlenbusch hieß es doch damals, auweia, der Hahn legt keine Eier.
Ja.
Neues aus Uhlenbusch. Aber eine Fernseh. Ich weiß gar nicht, ob die in deinem Kapitel
nicht
erwähnt ist in Fernseh und Film.
Ist
eines der
fast.
6 Kategorien. Ist ja auch nur fast. Aweia. Der Hahn legt keine Eier.
Nein. Also deutsche Serien sind natürlich dabei. Aber jetzt nicht jede, weil es ja eben keine Enzyklopädie ist. Aber Sturm der Liebe zum Beispiel kommt natürlich vor. Ja, so als Beispiel, ich muss gewisse Begriffe wie Soaps oder Telenovela und dann habe ich mir eben Beispiele ausgesucht, die das Ganze illustrieren und wo man es eben gut darstellen kann.
Ja, und natürlich hast du Sturm der Liebe, deine Leib- und Magensendung seit Kindheit, du hast es mit deiner Oma, hast du es immer zusammen geguckt, immer 15.10 Uhr war das, glaube ich, erinnere ich mich noch.
Sehr gut. Guckst du auch heimlich.
Ne? Ich war kurz versucht zu sagen, erinnere ich noch. Du glaubst gar nicht, wie oft ich Ärger bekomme mit HörerInnen, die sagen, das ist kein Deutsch. Mhm. Das sei reflexiv. Ich erinnere mich an etwas.
Oh, ja.
Und ich frage ganz oft Menschen, erinnerst du noch, wie du das gemacht hast? Und da gibt es Proteste.
Das kenne ich auch. Das kenne ich, wenn mein Moderator Alexander Bommes mich darauf hinweist. Ich sage immer, ich bin dann so elliptisch. Ich lasse halt mal Dinge weg, ne, damit der Fluss bestehen bleibt. Aber dann weise ich ihn immer darauf hin. Und das hast du nämlich vorhin auch gemacht. Das heißt, er gibt Sinn, nicht macht Sinn.
Ja. Aber das ist Deutsch. Hey, im Deutschen wird auch mal was Neues geschaffen.
Ja, es ist richtig. Sprache verändert sich. Habe ich nämlich auch Kapitel dazu durch Jugendsprache, Wörter des Jahres etc. Ne? Also insofern, Sprache verändert sich natürlich. Immer ganz toll, wenn Susanne Daubner immer das mal ausspricht.
Was ausspricht?
Naja, die Jugendwörter des Jahres.
Warum ist das immer Susanne Daubner? Jedes Jahr?
Ja, jedes Jahr. Das ist ja mittlerweile im Prinzip eine Meme draus geworden und wird immer schön geteilt.
Habe ich noch so gar nicht mitbekommen.
Doch immer. Und dann liest sie das wirklich so ernst vor und macht sich mittlerweile auch einen großen Spaß draus. Und deswegen habe ich auch einen kleinen Gruß an sie gerichtet im Buch bei diesen Jugendwörtern des Jahres.
Susanne Daubner. Also wir übertreffen uns ja heute wirklich in Ereignislosigkeit, was unsere Klamotten angeht. Ne? Zum allerersten Mal überhaupt in meinem Leben. Ich glaube, das ist so wie Mark Förster ohne Mütze sehen zum Beispiel. Ja, ist es hier Sebastian Klusmann in einem T-Shirt, was fast einfach nur rot ist. Ja. An welcher Stelle des Tages hast du versagt?
Ja gut, ich muss sagen, ich bin im Moment so viel unterwegs, ständig auf irgendwelchen Bühnen oder in Fernsehstudios. Die sind alle in der Reinigung. Naja gut, ganz so nicht. Ich habe ja so 80 geprintete Sachen. Ja, also aber mir ist es auch mal danach, einfach mal so rauszugehen im T-Shirt. Auch das habe ich, aber so ganz so ohne Vorgeschichte ist dieses auch nicht. Das ist mein T-Shirt aus der RTL-Sendung Die Verräter, wo ich super schnell rausgeflogen bin. Und ich habe, was habe ich mitgebracht? 2 T-Shirts, ein rotes, ein blaues. Das sind so die Team-T-Shirts und das trage ich ganz gern, weil...
Ich habe es nicht gesehen, die Sendung, aber... Was hat es mit Verrätern zu tun? Denn auf dem T-Shirt ist einfach nur so hier auf der linken Brust eine Windrose.
Ja, das sind einfach irgendwelche Team-T-Shirts, die sie damals verteilt haben. Nun, die Verräter ist eine recht komplexe Sendung, wo eben 3 Personen als Verräter benannt worden sind von Sonja Zietlow. Und ich war keiner der Verräter, aber meine Mitspieler hielten mich für einen Verräter und haben mich rausgeworfen. Also es ist so ein bisschen so ein Spiel.
So wie bei Ort im Dunkeln so.
Ja, oder die Werwölfe vom Düsterwald. Kennst du das? Nein. Das kennen ganz viele und ich habe es leider vorher nicht gespielt. Und später war ich auf einer Reise, wo die Reisegruppe das immer gern gespielt hat. Und es ist so, dass eben man dort Menschen entlarven muss und die Verräter haben halt die Chance, jemanden rauszuwerfen. Und das war eine wirklich interessante Erfahrung und leider haben die Leute den falschen Riecher gehabt und mich rausgeworfen sehr früh. Zum Bedauern meinerseits, aber auch anscheinend vieler Zuschauer und Zuschauerinnen und auch vielen bei RTL und anderen. Ja.
Und du hast dich richtig geärgert.
Ich habe mich so dermaßen geärgert, weil ich bin ehrgeizig, aber ich wollte mich da auch mal zeigen. Also ich bin mehr als derjenige, der einfach nur die Antworten gibt oder so und hatte so einen großen Spaß. Spaß dran, auch an dem Format und dem Konzept. Und ich freue mich an dieser Stelle sagen, dass es anscheinend auch dieses Jahr weitergeht mit der zweiten Staffel. Und ich kann jetzt immer sagen, ich bin Grimme-Preis nominiert. Ob es ein Grimme-Preis wird, weiß ich nicht, weil wir wurden ja immer mit gefragt, gejagter Übergang, ja. Aber jetzt mit der Sendung hat es mal geklappt.
Okay. Aber ein Sebastian Klusmann möchte nicht vorzeitig rausgeworfen werden.
Nein,
das möchte ein Sebastian Klusmann nicht.
Zu Unrecht, ja. Ja, die hatten aber gesagt, oh, der ist gefährlich, den müssen wir rauswerfen. Zumindest eine Erklärung. Ja.
Wir haben uns ja sehr kurzfristig getroffen hier. Ja. Deswegen hatte ich jetzt auch nichts, mit dem ich kontern könnte. Letztes Mal hatte ich noch so ein blumiges T-Shirt, habe extra mein blumigstes T-Shirt rausgeholt. Und heute bin ich also komplett in schneeweiß Sweatjacket. Und du weißt doch warum. Weil auf dieses schneeweiße Sweatjacket kann ich nachher auf den Fotos alle möglichen verrückten Muster rauf projizieren. Und da kann ich sagen, ich bin crazier sind Plusmann.
Ach so, und ich dachte, das ist immer in grün, habe ich gehört. In weiß geht's auch. Okay, da bin ich gespannt auf deine Auswahl. Ja,
aber wirklich. Und dann wirst du neben auf dem Foto, wirst du neben mir in diesem schnöden, wirklich öden roten T-Shirt steht und ich nebenbei total krass.
Ja, da bin ich aber gespannt, was du da auswählst. Ich bin ja mal auf der Suche nach ganz tollen geprinteten Sachen, hab da schon wieder tolle Dackelhemden, die ich schon hab. Oder ich habe jetzt kürzlich ein T-Shirt gesehen mit dem, ich glaube Fabio heißt der früher mal auf diesen Liebesgroschenroman drauf ist. Also das finde ich, oder die Glücksbärchi, diesen Glücksbärchi-Hemd, das muss ich mir noch so besorgen. Ja, ich love it, ja.
Oh Gott, der Mann mit den krassen und den Blumen und dem bunten Hemd und den Tiger natürlich drauf. Der Tiger ist, glaube ich, so eines deiner Liebsten, oder?
Ja,
der große Tiger. Den trägst du aber auch durchaus dann auch noch ein zweites, drittes, viertes Mal bei Gefragt gejagt,
ja,
oder?
Ja, ja. Es ist ja nicht alles, was ich einmal hatte. Das wäre schade um die Sachen. Ne? Und ich habe das auch im Kleiderschrank und ich trage das durchaus. Ne? Weil ich ja oft irgendwo auf irgendeiner Bühne bin oder bei anderen auch TV-Sendungen, dann nehme ich das mit und zeige mich so. Und das ist ja mein Trademark und das ist mein Superheldenkostüm, ne?
In deinem Buch taucht ein einziges Mal das Wort Hase auf.
Ach so.
Und zwar ein einziges Mal, nur auf einer einzigen Seite.
Aha.
Das Wort Ei taucht etwas öfter auf, denn es geht ja auch um Rezepte und Kulinarik und so weiter.
Genau, in japanische Küche habe ich da sicherlich ein paar Sachen.
Shakshuka oder wie heißt das?
Genau,
Shakshuka
genau.
Hast du erwähnt, da wird pochiertes Ei in Tomatensauce oder was?
Ja, genau. Shakshuka. Aus der
israelischen. Was heißt Shakshuka? Wahrscheinlich Ei in Tomatensauce. Welche Sprache ist das erstmal?
Ja, ich hoffe, ist das ja nun Hebräisch, weil es aus der israelischen Küche stammt. Aber letztendlich geht das ja ineinander über, die ganzen Küchen dort. Also levantische Küche.
Okay.
Na, müssen wir nochmal nachgucken. Aber jetzt, wo kommt denn der Hase jetzt
eigentlich
vor? Ja,
wo kommt das Wort Hase vor?
Aber es ist auch wirklich Hase und nicht einfach so innerhalb eines anderen Wortes.
Nein, ich muss dazu sagen, es ist im Plural Hasen.
Die Hasen. Och, das ist schon. Ich muss sagen, dass ich manchmal auch in den Büchern Blätter und nochmal Sachen mir vergegenwärtige und dann hocherfreut bin, dass ich da irgendwas reingeschrieben habe. Und dann gehe, das ist aber interessant. Toll, wusste ich gar nicht mehr so, dass ich es reingeschrieben habe. Hase. Und das ist jetzt auch in Teil 2, ja?
Also es ist in Teil 2.
Okay.
Aber natürlich kannst du das nicht wissen, weil es ja auch so aus dem Zusammenhang gerissen ist. Es ist das Wort Keinohrhasen.
Ach, natürlich. Ja, dann meinte ich ja innerhalb eines anderen Wortes. Ja, klar.
Ja, so weit schon, natürlich.
Keinohrhasen.
Keinohrhasen.
Ist relevant, muss man wissen. Muss man nicht alles gut finden, aber das ist ein Beispiel aus dem Bereich Populärkultur.
Muss man gut finden. Keinohrhasen muss man gut
finden. Ja, alles klar.
Der Film ist lustig.
Gut. Ja, aber es gibt ja nun, sagen wir mal, die Kulturprediger, die alles, wo Til Schweiger mitmacht, grundsätzlich schlecht finden oder so. Ne?
Aber haben ein Problem.
Ja, die haben tatsächlich ein Problem und mir ist das halt immer wichtig, deswegen eben auch diese empirische Sicht auf Allgemeinwissen, wo ich einfach gucke, okay, das konsumiert nun mal einen Großteil der Bevölkerung und dann gehört, ich bin als Zeit mich hier raus dazu, Dieter Bohlen, Kapital Bra, Keinohrhasen etc. Und dann gibt es eben ein paar andere, nennen sie mal Kulturprediger, die sagen, das ist aber nicht mein Verständnis von Bildung.
Es ist halt nicht Hochkultur.
Nicht Hochkultur, aber eben zur Allgemeinbildung und zum allgemeinen Wissen gehören auch all diese anderen Dinge, die uns beschäftigen und ausmachen.
Wer will denn Hochkultur? Wobei auch Hochkultur sehr boulevardesk sein kann. Zum Beispiel bei Johann Sebastian Bach, hab gelesen in deinem Buch, Johann Sebastian JB hat, Alter, der hat 20 Kinder gemacht.
Ja.
Also braucht er so viele, wie die Orgel Pfeifen hatte oder 20. Was war sein Ding?
Anscheinend war es gut im Einsatz.
20 Kinder, das war gut im Einsatz, das Ding. Und dann habe ich bei dir gelesen, hochspannend, dass einer seiner Söhne bekannter war als er selbst.
Zumindest quasi nach seinem Ableben oder noch zu seinen Lebzeiten, weil er geriet erstmal in Vergessenheit. Und dann brauchte es Felix Mendelssohn-Bartholdy, der ihn wiederentdeckt hat und wieder groß gemacht hat. Es gab also so eine Bach-Renaissance im 19. Jahrhundert und er war nicht der quasi Übervater der klassischen Musik, für den wir ihn heute halten. Ja. Heute zu Recht, ja, aber so kann es manchmal gehen.
Und wofür war denn sein Sohn dann so bekannt? Auch fürs Komponieren?
Auch fürs Komponieren, genau.
Ja, von dem habe ich noch nie gehört.
Es gibt ja einige, ich glaube, viele seiner Kinder, die dann das Erwachsenenalter erreicht haben, waren musikalisch nicht nur begabt, sondern auch tätig.
Also ja,
Karl Philipp Emanuel Bach oder andere, die haben...
Also Strauss, da weiß ich, Strauss Junior, Johann Strauss Junior und so weiß ich. Ja. Also da gibt es so Generationen, die Walzer und Polkas da komponiert haben. Aber beim Bach?
Okay, na, dann muss man nacharbeiten. Ne?
Ja, klar.
Vor allem mal reinhören. Also.
Ja, aber bleiben wir nochmal bei dem Essen. Es geht ja auch um Rezepte und Genuss. Du bist ja einer, der probiert unglaublich gerne Dinge aus, die du vorher noch nicht kennst. Also das ist ja für dich eine eigene Challenge. Filmst du das eigentlich auch dabei?
Leider noch nicht, aber sollte es mal machen, nicht
oder?
Wahr? Aber es kommt total gut an und ich merke das immer wieder. Es wundert mich, aber ich gehöre zu den Menschen, die gerne andere Menschen beim Essen zugucken. Und da gibt es ja so Food-Influencer. Und dann denke ich mir so, wahnsinnig komisch und dann filmen sich und dann sagen, machen so ein Gesicht dazu. Und dann, aber ist es trotzdem da? Und ich liebe ja so Essens-Challenge-Videos. Ja, Beard versus Food, also so ein Engländer, der durch die Welt reist und halt möglichst viel isst. Ja, und immer
also auch richtig Rekorder. 30 Hotdog-Wettbewerb.
Ja, genau so
das
etwas.
Ist doch pervers.
Und ich liebe es, ich bin süchtig nach diesen Videos. Aber ich habe ja so ein Problem, ich zwinge mich halt auch Selfies zu machen, weil durchaus Menschen das gerne sehen. Ja. Und insofern ist das so eine Sache, da muss ich mich noch mehr zu zwingen, quasi mehr von mir aufzuzeichnen. Aber es ist auch alles Arbeit und dann hochladen etc. Aber ja, ich genauso wie ich mich jetzt eben dazu zwinge, alles Mögliche zu probieren. Als Kind war ich genau das Gegenteil. 180-Grad-Wendung als Kind. War ich 3 Wochen im Italienurlaub, jeden Tag Spaghetti, auch wenn es nicht auf der Karte stand, da in der schönen Pension, in Pension Greta.
Ja, zum Glück habe ich nicht in der Schweiz Urlaub gemacht.
Ja,
Spaghetti.
Ja gut, also, aber die anderen sagen, wir dann auch teurer gewesen.
Ja,
aber und mittlerweile ist es so, wenn ich irgendwo hingehe, dann lese ich die Karte von der ersten bis zur letzten Seite und gucke, was habe ich noch nicht gegessen. Und kürzlich habe ich dann Schafskopfsuppe bei einem türkischen Restaurant gegessen und das war gut. Und die Köpfe lagen halt auch in der Nähe. Also es ist nicht so, dass das ganz befreit war vom Optischen. Und nein, ich muss das einfach ausprobieren. Oder ich bin nun wirklich nicht der große Spargel-Fan. Aber ich war kürzlich in Sachsen-Anhalt und dann habe ich da eben auch die Hochzeitssuppe gegessen, die altmärkische. Und da ist ja mal Spargel und irgendwelche Fleischklößchen. Und war okay.
Ach, jetzt tu nicht so, als sei Spargel irgendetwas ganz abartig.
Nein, für mich ist es wirklich abartig.
Wirklich?
Ja,
Spargel?
Also weißer Spargel kann ich eigentlich nicht essen. Der Grüne mit so ein bisschen mehr Biss ist denn besser. Und vor allem das, was mit den Menschen denn passiert, wenn sie Spargel essen, auf Toilette, ist furchtbar. Ja, ich habe ja gehört, diese Horrorgeschichten, ist glaube ich die SPD, der Seeheimer Kreis oder so, die fahren dann immer so weg auf so ein Boot, die Spargeltour. Ja, und dann dieses Boot stinkt abartig.
Weil alle natürlich irgendwann im Laufe der Fahrt auf Toilette müssen. Ja, also, weil wenn es nur so ein einzelnes Ereignis ist, da... Also mir ist das jetzt noch so krass, bei mir ist es gar nicht aufgefallen, aber die Menge macht es unter Umständen.
Ja, die Menge macht es und vielleicht bin ich da auch besonders empfindlich. Nein, aber
bist du empfindlich? Eher nicht, oder?
Na, geruchsempfindlich. Ich habe durchaus einen ganz, ganz guten Geruchssinn. Bei mir ist auch das ganz wichtig beim Essen. Ja, also ich habe oftmals früher einfach nur die Sachen erst gerochen und dann habe ich geguckt, ob sie mir schmecken könnten. Allerdings gibt es ja durchaus Gerichte, die komisch riechen, aber dann doch besser schmecken. Und viel hat natürlich auch beim Geschmack mit Konsistenz zu tun. Das finde ich ganz gut. Deswegen so Pansensuppe, da tue ich mich ein bisschen schwerer.
Hast du schon mal Hundefutter probiert?
Bisher noch nichts,
allerdings. Also ich meine es jetzt nicht böse, aber dir traue ich es zu. Also allein nur so aus Interesse.
Auf Ideen,
es ist ja auch einfach nur Essen.
Ja, natürlich. Ne? Also klar. Können wir mal machen.
Das können wir
aber denn nur vor der Fernsehkamera. Das möchte ich denn, dass das wirklich festgehalten wird.
Also ich filme das dann. Am nächsten Mal, wenn wir uns treffen, dann bringe ich Hundefutter mit. Ich meine, jetzt fragt man sich natürlich, okay, aber warum macht ihr das? Da fällt mir schon wieder keine Antwort ein. Warum?
Ja, das ist nur, also mit dem Hundefutter oder grundsätzlich?
Mit dem Hundefutter.
Na, mit dem Hundefutter weiß ich nicht. Ja, da fällt es mir dann auch schwer, eine Erklärung zu finden. Gut. Außer, dass es vielleicht für einige unterhaltsam sein könnte und ich mich auch mittlerweile eben als Unterhaltungskünstler verstehe. Aber die grundsätzlich beim Essen ist es eben immer eine Horizonterweiterung und etwas, ja, ich meine, neudeutsch sagt man so FOMO, Fear of Missing Out. Ich möchte nicht am Ende sagen, okay, wie hätte denn das geschmeckt? Ich möchte eben alles erleben, sehen, solange es halt auch nicht, sag mal, solange ist mein Leben nicht gefährdet, ja.
FOMO, Fear of Missing Out, die Angst, etwas zu verpassen, taucht auch auf bei deinen digitalen Begriffen,
ja,
die du da in der Abteilung, ja, welche Abteilung ist das? Das ist Lifestyle und Technik wahrscheinlich.
Das ist dann Lifestyle und Technik, ja, könnte aber natürlich auch bei Sprache reinpassen, aber das ist Lifestyle und Technik.
Ja, aber genau. Sprache war nicht in Teil 2.
Ja, das stimmt.
Das
ja.
war in Teil 1. Ja. Aber in Teil 2 tauchte das FOMO auf und ich musste sofort denken, und das ist eine sehr schöne Entwicklung, auch in unserer Gesellschaft, dass es jetzt das Wort JOMO auch gibt. Und zwar the joy of missing out, dass man sich nämlich wirklich diesem ganzen überbordenden Wissen auch entzieht und einfach mal Freude daran hat, nicht alles mitzubekommen und seinem Kopf einfach ein bisschen Ruhe zu gönnen. Und eine Therapeutin, eine Ärztin benutzte diesen Begriff vor kurzem und sagte, genießen Sie doch einfach mal, dass Sie mal wirklich losgelöst sind von allem. Und das ist das Joy of Missing Out, JOMO.
Spannend. Ja, ne? Kannte ich noch nicht den Begriff und da ist sicherlich was dran, weil wir wirklich auch, und das qualitativ anders als früher in Zeiten leben, wo wir so viele Möglichkeiten haben, nicht nur das Streuung, sondern bombardiert werden, wo natürlich medienökonomisch das auch alles so immer unterfüttert wird. Ich kann mich ja mit jedem Thema, ob es Fußball ist, ob es Lokalpolitik ist, Tag ein, Tag aus, Minutentakt mit neuen Informationen füllen. Und das ist etwas, was uns natürlich überfordert, was Stress auch bedeutet.
Und wir können es ja auch gar nicht mehr uns aussuchen.
Nein.
Es kommt ja automatisch.
Es kommt, ja, gut, aber dann kann man natürlich sich auch einen Timer setzen oder man kann irgendwie gucken, dass man mal in Flugmodus geht und sagt, jetzt muss ich mich mal zurücknehmen. Und das muss ich auch noch lernen. Jemand, der halt ständig dabei ist, irgendwas Neues dazuzulernen, für den das auch sehr identitär ist. So verstehe ich mich, so werde ich gesehen. Mhm. Und ich brauche diese Informationen, ansonsten bin ich auch irgendwie unzufrieden am Ende des Tages, aber das ist natürlich etwas, was mich auch, naja, ich will nicht sagen kaputt macht, aber was mich auch physisch extrem fordert.
Ja, das muss und, es. Arbeitest du dagegen? Also, wann wird es wirklich mal bei dir zu viel? Also ich habe manchmal auch, oh Gott, ich bin so überarbeitet, habe mich damit beschäftigt und damit und damit. Ich gehe jetzt einfach erstmal 2 Stunden spazieren, raus in den Wald. Wann kommt bei dir wirklich dieser Moment, wo du sagst, oh, meine Festplatte läuft gerade über?
Also das habe ich natürlich so, wenn ich in großen Museen bin, dass ich mich zwingen muss, einfach mal so eine Kaffeepause zu machen. Also wenn ich nach 2 Stunden so merke, oh verdammt, das ist jetzt zu viel. Ich weiß schon gar nicht mehr, was ich am Anfang gesehen habe. Das ist so eine Sache. Und ansonsten merke ich das aber vielleicht weniger beim Lernen, sondern eher, wenn ich so viel kommunizieren muss, Mails beantworten muss. Und irgendwie so nach der 20. Mail habe ich dann wirklich... kann ich nicht mehr, ne? Und weil ich auch so viele unterschiedliche Dinge mache, also von Fernsehen, Auftritte, Bücher schreiben etc. Und dann ist es so, dass wirklich so Bahnfahrten manchmal so etwas bedeuten, wo ich dann einfach den Laptop mal schließe, rausgucke, sage so, jetzt kann ich mich sowieso nicht so gut konzentrieren. Ich mache das und ich laufe total gern durch Städte. Also Städte, ob es in Berlin ist. Also ich mache gern so Nachtspaziergänge. Sehe ich zwar auch immer mal so Statuen, wo ich nicht dran vorbeilaufen kann und dann gucke, wer ist denn das überhaupt so? Aber einfach so entlanglaufen, es ist ruhig.
Bekannte Strecken oder neue Strecken?
Auch gerne neue Strecken, ja. Und das mache ich, ob nun in meiner Heimatstadt oder auch woanders. Und das beruhigt mich.
Gerade im Dunkeln sieht man aber auch nicht so viel. Das ist ein bisschen das Problem, wenn man irgendwo, empfinde das als sehr unbefriedigend, wenn man im Dunkeln irgendwo mal ankommt oder wo man noch nicht war und da durchläuft, weil man ja nicht wirklich so mitbekommt, wie es da aussieht. Mhm. Aber du nutzt es ja genau deshalb, nutzt du es ja auch einfach als heilsam sozusagen.
Ja, und es ist natürlich aber auch super spannend, wenn man am nächsten Morgen die Stadt, in der man abends angekommen ist, mit anderen Augen sieht. Das ist ein ganz anderer Eindruck. Und aber das beruhigt mich. Und ja, manchmal holt sich im Prinzip das Gehirn, im Prinzip diese Pause von selbst. Ne? Also
JOMO. Hast du FOMO? Hast du Angst, dass du was verpasst?
Gelegentlich ja. Ich muss sagen,
mir tun ja alle leid ein bisschen, die immer das haben. Ich habe das überhaupt nicht. Ich denke, ich habe keinen Bock auf irgendeine Veranstaltung zu gehen, auf irgendein Fest oder so. Und andere sagen, aber wer weiß, da passiert vielleicht was total Lustiges. Ich war nicht dabei. Und das habe ich überhaupt nicht. Und ich fühle mich so gut in dem Augenblick, weil es so entspannt ist.
Bestimmt. Aber bei mir ist es so, ich gehe sehr oft so auf Veranstaltungen, Events, mittlerweile kriegst du Einladungen und bin auch, gehört zu denjenigen, die auch besonders lange immer bleiben. Mhm. Weil ich eine Seite von mir entdeckt habe, also durchaus eine sehr gesellige Art, und ich mag das mit Menschen. Ich mag Menschen kennenlernen, die auch im Gespräch zu unterhalten. Und mir gibt das extrem viel Energie. Das war auch, ich sag mal, als Jugendlicher war ich noch nicht ganz so. Und jetzt habe ich eine andere Selbstsicherheit mit Menschen. Egal, wie die nun drauf sind oder aus welcher Ecke die kommen. Und das sehe ich dann so als Herausforderung und freue mich daran. Aber danach bin ich auch kaputt, ne? Also wenn ich halt einfach stundenlang unter Menschen bin, die kennenlerne, denen interessante Gespräche führe. Aber ich gehöre wirklich immer zu denjenigen, die als letztes gehen, ja.
Was warst du für ein Jugendlicher? Da haben wir, glaube ich, noch nie drüber gesprochen.
Naja,
ich habe gar kein Bild von dir als Jugendlicher.
Also ich muss sagen,
der noch eine Brille hatte.
Zunächst noch ein bisschen weiter zurückgehend, ich war ein total schüchternes Kind, ein ängstliches Kind, was für die Kernfamilie extrem entscheidend war, die mich auch vom Selbstwertgefühl aufgepäppelt haben. Da hatte ich meine Geborgenheit, die mich auch erst so reifen hat lassen.
Wie haben die dich aufgepäppelt?
Naja, indem sie mir das Gefühl gegeben haben, dass ich bedingungslos geliebt werde.
Okay, ja.
Aber ich glaube nicht, dass das selbstverständlich ist. Ich komme halt nicht aus so einer Familie. Einige glauben, das ist so einer intellektuellen Familie oder so einer Familie, die quasi so Erwartungen an mich hatte oder sowas. Ganz im Gegenteil.
Das denkt keiner. Du hast Sturm der Liebe mit deiner Großmutter geguckt. Also das denkt wirklich keiner.
Okay. Ja, aber man ist ja so eine Projektionsfläche, wenn man im Fernsehen ist und wenn man so viel weiß, ja, dann ist es so. Und ich, das ist wirklich das Mitentscheidendste, dass ich diese Geborgenheit bekommen habe. Und auch einfach gewisse Freiheiten, ja. Also ich war absoluter Wrestling-Fan und meine Mutter hat nie gesagt, du mach mal was anderes oder sowas. Und ich konnte wirklich mit 15 auch durch die Republik fahren und habe da ja auch mal auf einem Bahnhof übernachtet, weil ich erst den nächsten Zug am nächsten Morgen gekriegt habe oder sowas. Und meine Mutter hatte so ein Urvertrauen mir gegenüber.
Warst du da?
Das war in Oberhausen und in Essen. Also da
bei einer Wrestling-Veranstaltung,
bei der WXW, und ich hatte halt nicht die Kohle für ein Hotelzimmer oder so. Und dann hatte meine Mutter aber auch irgendwie, ich weiß gar nicht, ob sie das so genau wusste, aber ich habe auch keinen Anschluss bekommen. Ja. Ne? Wichtig war nur immer, dass ich irgendwie dann auch quasi in der Schule halbwegs so dem entsprach. Sie hatte nicht die großen Erwartungen, aber ich war halt ein sehr guter Schüler. Insofern hatte sie da auch keine Bedenken, dass das irgendwie einen negativen Einfluss auf mich hätte. Und ansonsten war ich ich war nicht Streber. Rückblickend betrachtet muss ich auch sagen, vielleicht war so ein Ansatz zu Hybris. Ich war aber auch einfach nur faul. Ich hatte keine Hefte irgendwann mehr. Als ich so in der 10. Klasse war, da hatte ich keine Hefte mehr. Es hat sich auch mal so gerecht, aber ich habe mir dann am Tag vorher nochmal den Hefte von irgendjemandem ausgeliehen und dann entweder fotokopiert oder so. Aber es ging dann irgendwie alles auch gut, aber ich war ein Min-Max-Schüler. Maximale Erwartungen gehabt. Also ich war schon ehrgeizig, so ist es nicht. Also ich wollte sehr gute Noten erzielen und habe antizyklisch gelernt. Also ich habe mich mit einigen Dingen beschäftigt, bevor sie im Unterricht ankamen, weil ich sie spannend fand von Genetik oder so. Mhm. Und dann kam es im Unterricht und dachte, ja, toll, ein paar Sachen wusste ich schon. Und dann habe ich oftmals auch erst für gewisse Dinge gelernt, wenn es schon rankam, weil ich wollte nicht den Eindruck erwecken, dass ich ein Streber bin. Das war mir irgendwie halt wichtig, weil ich es wirklich nicht war. Ansonsten hatte ich halt so, ich hatte Freunde, ja. Mhm. Ich glaube, insofern recht normal.
Auch nicht schwierig, ne? Dann eigentlich so. Hast du eine Pubertät gehabt?
Ja, habe ich gehabt, aber ich habe wirklich meiner Mutter da nie irgendwie Sorgen bereitet.
Ich habe zum Beispiel das Gefühl, ich habe keine Pubertät gehabt. Ich bin mit dem gleichen Glück aufgewachsen wie du. Liebe, die Eltern haben einen unterstützt, egal für was man sich interessiert hat. Weißt du, ob ich mich für Flugzeuge interessiert habe. Bin immer zum Frankfurter Flughafen gefahren. Schön. Und immer unterstützt worden in dem, was ich will. Nie, ja, aber was willst denn du? Warum machst du das? Und
aber
so
was meinst du, du hast
Glück.
Keine Pubertät gehabt?
Nee, ich habe nie für Schwierigkeiten gesorgt.
Ja, genau.
Ich war kein Schwieriger. Und andere sagen, aber das geht eigentlich gar nicht. Aber an mir sehe ich, es geht eben doch. Ja, andere sagen, aber dir fehlt die Reibung. Man braucht Reibung beim Großwerden, beim Aufwachsen. Ich glaube nicht.
Nein, brauch's nicht, habe ich auch nicht. Vielleicht vollständigkeitshalber, falls meine Mutter jetzt reinhört und sagt, also ich hatte so ein Jahr, da war ich krank, ja. Also das habe ich auch nie öffentlich erzählt. Ja. Ich hatte, rückblickend weiß ich jetzt, woran es wo gelegen hat. Ich hatte eine Fahrradtour gemacht und wir sind nach Rügen gefahren und hatte da anscheinend irgendwie Dinge verschluckt im Wasser. Und ich habe aber ein Jahr lang, haben wir nicht rausgekriegt, woran es lag. Und mir war immer schlecht. Mir war immer schlecht, als ob ich berechnen müsste. Und habe abgenommen. Ich habe bei 1 Meter, damals 81 mit, ich glaube 14, 15, habe ich nur knapp 50 Kilo gewogen. Es war schon die Frage, ob man mich irgendwie einweist und so. Und hat sich später rausgestellt, ich hatte so Streptokokken und allerlei andere Sachen. So. Mhm. Unangenehme Geschichte, aber es wirklich, wir haben ein Jahr lang gebraucht, bis wir rausfanden. Und da hatten alle eben Angst um mich, weil ich sah noch aus wie so ein Skelett. Und das war sehr prägend, weil sich da natürlich auch so Sozialkreis so ein bisschen ist kleiner geworden, weil was will man mit dem machen? Ne? Ich konnte nicht mehr wirklich Sport machen und hatte dann so noch paar Freunde, mit denen ich dann so Sachen gemacht habe. Und glücklicherweise, ich bin Schulmediziner, ja, also für mich ist Wissenschaft extrem wichtig, aber in dem Fall hatte ich so, ja, einen Heilpraktiker, der hat so an Fingerkuppen so elektrische Signale durchgesendet und hatte irgendwas gefunden und dann hatte ich so 10, 15 Medikamente, darunter auch heilpraktische Sachen so und irgendwie hat es funktioniert. Ja, okay. Zum Glück, weil alles von Magenspiegelung und sonst was hat nicht. Und das war sehr prägend. Das war wirklich ein einschneidendes Erlebnis, das lange leider ging.
Okay, aber du gehst auch heute noch zum Heilpraktiker ab und zu mal?
Nein, gehe ich nicht mehr. Nein. Also fühle ich mich recht gut so. Ich will jetzt nicht beschreien, aber aber ich wäre offen dafür, ohne dass ich es jetzt verstehe und dahingehend aus meinem schulmedizinischen Sicht jetzt bewerben möchte. Ja, aber das gehört zu meiner Lebenswahrheit dazu.
Ich trinke ja leider keinen Wein. Ich hätte Spaß dran, aber ich mag einfach keinen Wein. Habe aber auch gelesen in deinem Buch, Teil 2, dass die Farbe des Weins gar nicht von der Rebsorte abhängt. Fand ich ja mega interessant, dass es damit überhaupt nichts zu tun hat. Man kann aus einer weißen Traube auch einen Rotwein machen.
Ja, ja.
Und zwar wie?
Jetzt müsste ich noch mal reingucken. Darf ich noch
132.
132, Moment. Das lese ich doch einfach mal vor. Ne? Dann sieht man doch ein bisschen, wie der...
Ja, aber ich bin nicht, ob da die Erklärung wirklich so ist, wie ich sie gerne möchte.
Wie möchtest du diese
denn? Ist es 132?
Hier geht es auf jeden Fall. Hier geht es um Schaumweine, es geht um Frankreich, die Champagne, es geht um die Anbauflächen. Ja, ja. Das ist richtig, Rebsorten weltweit.
Die Farbe des Weins hat nichts mit der Farbe der Rebsorte zu tun. Aus roten Trauben kann man auch Weißwein machen.
Ja.
Das ist echt interessant.
Bei der Herstellung von Rotwein verbleiben die Schalen während des Gärungsprozesses in dem Helben Traubensaft, wodurch sich die Farbpigmente herauslösen. Ja, doch man kann aus roten Traubensorten auch Weißwein machen, zum Beispiel Blanc de Noir und im Übrigen auch Champagner, solche Schaumweine, zu denen auch Sekt und so weiter. Also ich hange mich so ein bisschen durch. Ne? Ein bisschen. Aber ja, das ist im Prinzip, ich war ständig, ich sage ja gerne im Trüffelschwein-Modus, ja, gucke ich mir so Sachen an, weil ich wollte auf jeder Seite irgendwas Überraschendes, Interessantes einfügen, so dass es eben nicht eine Faktensammlung ist, sondern so dass es Horizont erweitern ist, so dass es auch Spaß macht, auf jeder Seite weiter dran zu bleiben. Diese Aha-Momente. Deshalb gibt es so Fun-Fact-Kasten, wo ich das nochmal hervorgehoben habe, aber auch im Fließtext.
War Kasten jetzt Plural oder Singular?
Kästen, ne?
Wenn man es mit einem machen kann, mit dem Klusmann.
Es ist mir schon aufgefallen beim Sprechen, aber ich wollte mich denn nicht korrigieren, weil ich dachte, bleib im Sprachfluss, ja. Weil das lernt man ja auch, wenn man so, ich sag mal, Moderator ist, ich moderiere ja auch Events, denn unbedingt nicht zeigen, dass man sich gerade dass man einen Fehler gemacht hat, ja, und das nochmal allen Leuten im Prinzip hier offenbaren, sondern eben einfach im Fluss bleiben. Aber du, wir verstehen uns so gut, dir nehme ich es nicht übel.
Ne? Nein, das ist ein Spaß. In einem dieser Kasten, ich benutze jetzt extra auch deinen Plural, den Klusmannschen Plural, wie er fortan bei Wikipedia heißen wird.
Ja, aber Quiz zum Beispiel ist bei Duden falsch gepluralt worden. Ja.
No way.
Doch, da steht Quiz ist der Plural von Quiz. Und ich als Ehrenvorsitzender des Deutschen Quizvereins, als Vater der deutschen Wettkampfszene des Quizens, ja, mit meiner ganzen Autorität möchte ich den Duden hier bitte aufrufen dazu, das zu ändern, weil der Plural von Quiz muss ja wohl Quiz sein.
Aber der Duden bestimmt, was Plural ist und was nicht. Was nimmst du dir eigentlich heraus, hier zu sagen, wie der eigentliche Plural lautet?
Ja, der gibt was vor und wir folgen oftmals dem Duden, aber so eine wirklich allgemeine Instanz, ja, muss ich nicht unbedingt folgen.
Sprache verändert sich. Quizze.
Richtig.
Aber Quizze macht sich, klingt trotzdem etwas besser.
Ja.
Zwei Quiz. Nee, finde ich, jetzt klingt es auch normal. Ein Quiz, zwei Quiz.
Nein,
ich
möchte ja, dass der Plural sich auch quasi unterscheidet vom Singular, und das ist bei Quizze der Fall.
Ja, bei Whisky ist das einfacher. Zwei Whiskys,
ja.
Der meistverkaufte Whisky, und ich habe sofort irgendwie diese Kinowerbung im Kopf, wenn irgendein Mann mit Strohhut im Schaukelstuhl sitzt und das ist alles so in Gelb getüncht, oder? Das ist also Jack Daniels aus Tennessee. Lynchburg,
ja, Lynchburg. Wo gar nicht so getrunken werden darf.
Und das ist ein Fakt, habe ich auch bei dir gelesen im Buch. Und da habe ich jetzt wirklich gestaunt und habe mich gefragt, kann das sein?
Hast du nochmal überprüft?
Nein, habe ich nicht.
Aber ich bin mir recht sicher. Ich habe das doch recherchiert.
Es darf dort kein Alkohol getrunken werden, in diesem Ort. Ja. In Lynchburg, Tennessee. Ja. Berühmt für den Whisky.
Also im Prinzip, lokal kann man ja so die Prohibition dort noch aufrechterhalten. Also es gibt natürlich immer Unterschiede. Darf ich etwas nicht öffentlich trinken? Also ich darf natürlich in meinen vier Wänden.
Also
eigene vier Wänden, ja.
Also meinst du nicht auf der Straße? Aber ja, das darf man ja selbst in New York nicht.
Ja.
Selbst in New York.
Auf der Straße, aber es gibt natürlich auch so, es gibt auch Städte in den USA, wo es halt einfach keine Bar geben darf, weil der Alkohol eben dort nicht getrunken werden kann. Aber was ich nun mal bei mir zu Hause mache, das ist wiederum was anderes. Ja. Ne? Also das ist auch ein, ich hoffe, in den USA, in diesem Land, dass die Freiheit so hoch hält, ja, wo jeder ja die Waffen quasi kaufen kann, wie bei uns halt. Ja, genau. Ja, also ich glaube, da kann man einfach an Waffen rankommen. Wobei die natürlich da so Werksverkauf haben. Ja.
Von Waffen. Ja, aber das ist schon interessant, auch in New York selbst, in dieser krassen Metropole, sind Menschen, die tagsüber irgendwas Alkoholisches trinken, haben in so einer kleinen Papiertüte dann.
Ja.
Und du siehst, dass sie halt diese Papiertüte zum Hals führen und jeder weiß, da ist eine Flasche drin. Aber man darf es halt nicht sehen.
Aber wir sind das hier in Deutschland so gewohnt, dass wir öffentlich Alkohol trinken dürfen. Das ist aber auch in Europa. Also in England gibt es viele Städte, wo man das nicht öffentlich darf. In Polen glaube ich auch nicht. Also ich gucke jedes Mal, wenn ich irgendwo bin, gucke ich mir vorher an, ob man in der Stadt öffentlich was trinken kann. Weil wenn ich einfach mal das lokale Bier aus dem Supermarkt hole, weil ich es probieren möchte, ja, dann möchte ich mir natürlich nicht strafbar machen.
Richtig. Ja? Und nicht in irgendeinem polnischen Knast landen.
Ja. Halt. Ist natürlich auch eine Erfahrung, aber
während nebenan die Quiz-Europameisterschaft stattfindet und du sitzt.
Wo ich extra mit dem Taxi hingefahren bin, ne? Also die Investition muss sich lohnen, ja.
Ja, die Geschichte von früher. Auch interessant, ich hätte auch gedacht, Russland beherrscht einfach das ganze Wodka-Business, weil natürlich alle namhaften Wodkas, und da gibt es verschiedene Destillerien, aus Russland kommen, klingen russisch, habe ich gelesen, aber kommen gar nicht aus Russland. Nicht mal der Gorbatschow.
Nein,
wo kommt der her?
Das ist reine Seele. Muss ich auch noch mal reingucken.
Gibt es diesen Gorbatschow-Wodka erst nachdem Gorbatschow so bekannt wurde?
Stellst Fragen.
Oder ist es so ein traditioneller seit
450? Nein, also viele sind tatsächlich erst danach, weil das natürlich so ein Name-Value hat. Ne? Also so, und tatsächlich, ich glaube, in Lettland, es sind auch einige russische Produzenten sind dann auch ausgewandert. Also Lettland ist ein großer Produzent von Wodka. Wir haben auch hier einige Wodka-Produzenten, und das Fatale zeigt dann wieder 2022 im Prinzip als Reaktion auf den russischen Angriffskrieg in die Ukraine, haben dann viele angefangen, quasi die Wodka-Regale zu leeren und das wegzuschmeißen und im Prinzip Öffentlichkeitswirkern zu sagen, nein, wir trinken jetzt, wir boykottieren diese russischen Marken, und vieles davon war gar nicht russisch. Neben aus Lettland, die damals geflüchtet sind oder weggegangen sind, bewusst.
Ja.
Also das ist so, da muss man halt immer genauer schauen, und das ist ein überraschender Fakt.
Ich muss gerade an etwas denken, was ich neulich gelesen habe, und zwar von Horst Klemmer. Sagt dir der Name was?
Ich kenne Horst Schlemmer.
Ja, ich weiß, aber der heißt Horst Klemmer und war der Manager von Heinz Erhardt und aber auch noch von allen anderen so Schlagergrößen und Rudi Carrell, und die hat er gemanagt. Und sein größter Job war aber, als er dann plötzlich ein Treffen, eine Veranstaltung mit Mikhail Gorbatschow relativ spät organisiert hat. Und er hat Gorbatschow dann am Flughafen abgeholt, ich glaube, es war in Köln, und brachte Gorbatschow ins Hotel. Also auch für ihn war das irgendwie großes Ding. Und es war erst mehrere Monate, nachdem er von der Weltbühne verschwunden war. Also wirklich kurz danach. Aber er hatte angefragt und hat relativ schnell Antwort bekommen, ja, klappt. So, und dann holte er ihn ab und ging mit ihm ins Hotel und brachte ihn aufs Zimmer. Und was stand dort? Eine Flasche Gorbatschow-Wodka. Und Gorbatschow selber musste lachen. Und er ist hingegangen, hat die zwei Gläser umgedreht und hat für beide erstmal eingegossen und dann haben sie den getrunken dann.
Ja.
Also er musste lachen.
Ich muss an dieser Stelle auch sagen, eine andere Sache, die mich immer bei Wodka Gorbatschow erinnert, ist schon viele Jahre her, aber einer der wahrscheinlich lustigsten Momente im Finale bei Gefragt, Gejagt war mal, es wurde mal nach Michail Gorbatschow gefragt und dann hat der Kandidat tatsächlich Wodka Gorbatschow geantwortet und es gab keinen Punkt.
Oh,
es ist so leicht viral gegangen. Ja.
Und das ist ja das Ärgerliche. Deswegen müsst ihr ja, ihr Profis, immer nur mit Nachnamen antworten, damit man sich nicht die Antwort einfach noch falsch macht. Obwohl jeder weiß, natürlich, er wusste es, hat aber versehentlich den falschen Vornamen benommen, von Boris Becker zum Beispiel.
Ja, das.
Und du sagst aber nur Becker.
Nein, das ist eine ganz, ganz wichtige Regel im Quizsport. Ja. Wir halten uns aber nicht immer auch noch an diese einfachen Regeln. Ich nehme mich noch die erste Doppelmeisterschaft im Quiz. Und ich quizze ja immer mit meinem lieben Kollegen Sebastian Jacobi im Doppel. Ja. Wir sind wieder amtierende Doppelmeister geworden, jetzt zum fünften Mal.
Gratulation auch dafür.
Dankeschön. Und die erste Doppelmeisterschaft und wir lagen halt vorne und da gab es ja eine Frage zu dem Torwart Tremmel, glaube ich, heißt es mit.
Ja,
und wir haben den falschen Vornamen gewählt und das ist halt so ärgerlich und dann waren wir dann punktgleich auf dem ersten Platz und mussten noch ins Stechen. Das ging zum Glück gut, Stechen gegen Klaus-Otto Nagorsnik und seinen Teampartner und es ging glücklicherweise gut, aber der Vorname hätte uns fast die erste Meisterschaft gekostet.
Ja. Oh Gott. Es sind 100 Fragen, oder? Bei dieser Doppelmeisterschaft.
Bei der Doppelmeisterschaft sind es mittlerweile 100
und
Fragen.
Wie viele Fragen habt ihr davon beantwortet richtig jetzt?
Dieses Jahr waren es 64,5 Punkte.
Ach so.
Ja, also 64,5 richtige Antworten. Es gibt auch halbe Punkte.
Aber krass, über 30 Antworten, die ihr nicht beantworten konntet zu zweit.
Es war ein sehr anspruchsvolles Set. Wir hatten auch schon andere gewonnen mit 77 oder 78 Punkten. Aber vielleicht, um das noch besser zu illustrieren, es gibt ja einmal im Jahr die Weltmeisterschaft, jetzt wieder Anfang Juni in Mainz dieses Mal. Also zumindest die deutsche Austragung. Ja, es findet ja irgendwie in 40 Ländern der Welt statt. Und wir tragen das dieses Jahr in Deutschland aus. Und die letzten Austragungen habe ich immer mit gutem Vorsprung gewonnen in Deutschland. Also internationale Fragen, das ist so, da kann ich mich noch absetzen und bin, ist mein Steckenpferd. Und ich hatte von diesen 240 Fragen, habe ich gerade mal etwas mehr als die Hälfte richtig beantwortet. Mhm. Ja, die Weltmeister, die kommen vielleicht so auf etwas über 70%. Und die Fragen müssen natürlich so schwer sein. Und das ist ja der Reiz dabei. Ich hätte sonst auch überhaupt keinen Spaß daran, wenn ich nicht jedes Mal auch so vorgefordert werde und etwas Neues dazulerne. Ich quizze ja, damit ich etwas lerne. Für mich ist das ja eine Art, und deswegen habe ich es auch so extra in die Satzung des Deutschen Quizvereins geschrieben, das ist eine Form der Wissensvermittlung.
Ah, siehst du mal. Und welche Frage konntest du nicht beantworten von diesen 100, die du natürlich zu Hause dann erstmal nachrecherchiert hast?
Oh, jetzt erwischte mich. Ja, da muss ich jetzt mal nachdenken überhaupt. Ja, was hatten wir denn da überhaupt liegen gelassen? Ne? Also tatsächlich ist es so nicht, dass wir wie Schachspieler uns das alles so merken, weil es ja nicht wie so ein Ereignisbaum ist, auf dem man das aufbauen kann.
Aber manches bleibt ja dann doch manches ein kleines Mini-Traumata hängen.
Ja, aber da es ja gut ausgegangen ist, habe ich schon wieder mal ausgegangen. Da muss ich mal überlegen, vielleicht komme ich am Ende noch auf eine Antwort. Ja, also aus dem Stegreif kann ich das gar nicht beantworten. Ich weiß, dass das uns noch leider so Punkte nicht gegeben worden sind, wo wir ganz knapp, also so ein, zwei Buchstaben dran. Also es ging zum Beispiel um den Ehemann von Liz Taylor, und zwar diesen Bauarbeiter. Kann das sein? Gab es da
Larry irgendwas?
Ja, ja.
Larry Kaminski?
Ja, ja, genau.
Wie heißt
und so
der?
Ähnlich haben wir es aufgeschrieben, aber es war leider ein zwei Buchstaben waren. Furtensky,
ja. Ganz schwer.
Ja, ja. Und da waren wir dann irgendwie Furtensky oder so. Und dann waren sie aber besonders streng, vielleicht auch quasi, weil es auch keinen Unterschied mehr gemacht hat, ob wir nun mit 65,5 Punkte. Sowas kommt vor.
Whatever besser wisst es.
Ja, well, ja.
Ja, das ist. Ich wollte dir eigentlich ein T-Shirt machen lassen noch. Ingo Zamperoni hat ja für seine Frau die diesen Spruch kreiert hat, whatever Besserwissers, hat ihr ja ein T-Shirt, ich glaube, zu Weihnachten gemacht letztes Jahr. Denn sie ist ja Amerikanerin und muss auch immer ein bisschen die Nase rümpfen über die Deutschen, die alles immer so sehr, sehr, sehr ernst nehmen. Also in dem Fall ging es, glaube ich, konkret, dass sie entgegen einer Einbahnstraße mit dem Fahrrad gefahren war und natürlich sofort von dem erstbesten Fußgänger zurechtgewiesen wurde, dass das nicht geht. Und daraufhin ist ihre Antwort immer, whatever, Besserwissers.
Das ist großartig, ja. Das T-Shirt möchte ich haben. Ne? Und der Ingo Zamperoni kommt, glaube ich, übrigens auch vor, möchte ich mal sagen.
Fast alles, was Sie wissen müssen. Du hast deinen zweiten Teil jetzt rausgebracht mit den Kategorien Musik, Film und Fernsehen, Lifestyle und Technik, Geschichte und Politik und Wirtschaft. Und da sind die wichtigen Dinge. Über einige haben wir gesprochen und da ist ja auch so einiges. Auf jeden Fall, mehr gibt es dann danach zu lesen. Sehr cool, dass wir wieder zusammengekommen sind. Und ich würde mal sagen, in einem halben Jahr verabreden wir uns wieder.
Super gerne. Das war, also möchte ich mal sagen, für mich jetzt extrem kurzweilig. Ich hoffe, die alle, die zugehört haben, auch. Es ist immer ein natürlicher Spaß mit dir.
Ja. Man soll dann aufhören, wenn es am schönsten ist. Was ein blöder Spruch eigentlich, oder? Es war ja von Anfang an schön. Stell dir mal vor, wir hätten das ernst genommen, diesen Spruch. Da hätten wir noch 3 Minuten, da hätten wir uns verabschiedet.
Ich glaube auch, ja.
Also,
ja.
Es waren zauberhafte 3 Minuten. Ja, aber grandios. Sebastian, bis die Tage wieder. Viel Spaß bei Gefragt, Gejagt. Dankeschön, ihr seid gerade am Aufzeichnen. Ja. Und dann ab Mai, Juni gibt es die Folgen dann auch wieder zu sehen. Grüßen mir die anderen JägerInnen.
Ja.
Und bis die Tage wieder.
Bis dann, bis in einem halben Jahr. Ich werde darauf zurückkommen.
Talk mit Tees.